Ein neues Jahr und eine alte Predigtreihe. Wir sind ja nach wie vor in unserer doppelten Predigtreihe über Römerbrief und Apostelgeschichte. Und da haben wir uns vor Weihnachten im Römerbrief die Kapitel 9 und 10 angeschaut. Und da steigen wir jetzt heute ein in Kapitel 11. Und so die Kapitel 9 bis 11, könnte man sagen, sind so eine Einheit. Und wenn man es grob einteilen möchte, dann könnte man sagen, Kapitel 9, da geht es um Israels Vergangenheit, die Erwählung als Volk Gottes, aber auch die Sturheit, Unglaube und auch die Verheißungen, die auf diesem Volk liegen. Kapitel 10, könnte man sagen, liegt der Schwerpunkt auf Israels Gegenwart. Und mit Gegenwart meine ich die Zeit vom Neuen Testament bis heute eigentlich. Und es ist auch gekennzeichnet von Verstocktheit, Sturheit und Unglaube. Und in Kapitel 11 wendet sich das dann ganz ein bisschen. Es ist zwar jetzt am Anfang der ersten Verse auch noch eher gekennzeichnet von Unglaube, aber man sieht dann auch mehr und mehr so einen Hoffnungsschimmer und eine Umkehr und den Glauben an den Messias. Und da steigen wir jetzt heute ein. In der Corona-Höchstzeit sind ja nicht nur die Viren stark gewachsen, sondern auch das Interesse an allen möglichen Verschwörungstheorien ist stark gewachsen. Und da gibt es viele. Die unglaublichsten Sachen gibt es da. Es gibt Leute, die meinen, die Erde ist in Wirklichkeit flach oder die Mondlandung, das hat nie stattgefunden, das war jetzt nur Schauspielerei. Dann es gibt irgendwie eine Weltelite, die so einen geheimen Plan haben, wie sie die ganze Menschheit unterdrücken können. Und diese Elite trifft sich da irgendwo geheim in Kellern und trinken dort das Blut von Kindern, damit sie sich die Jugend erhalten können. Führende Politiker sind in Wirklichkeit gar keine Menschen, sondern so echsenartige Außerirdische. Und dann gibt es natürlich die Kirche, da gibt es auch viele, viele Verschwörungstheorien. Die Kirche verschweigt und verheimlicht alles Mögliche, was die Öffentlichkeit nicht wissen darf. Es gibt da geheime Absprachen, geheime Bücher, die keiner wissen darf und kennen darf, bis hin dazu, dass man sagt, Jesus war in Wirklichkeit mit Maria Magdalena verheiratet, die haben auch Kinder gehabt und jetzt ist die Frage, wer quasi so die natürlichen Nachkommen von Jesus sind und, und. Also wenn man sich da eine Verschwörungstheorie aussuchen möchte, da hat man einen riesigen Pool, wo man drin fischen kann. Aber die größte aller Verschwörungen, und die auch tatsächlich existiert, die ist seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden eigentlich nicht so offensichtlich und der Mehrheit der Menschheit nimmt diese Verschwörung gar nicht wahr. Und es ist eine Verschwörung auf allerhöchster Ebene und nicht gegen die Menschheit, sondern für die Menschheit. Und zwar haben sich Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist verschworen, um die Menschheit zu retten, um sie aus den Fängen von Sünde und der Finsternis zu befreien. Und sie wollen sie zurück zum Leben bringen. Und dieser Verschwörungsplan, der entfaltet sich jetzt Schritt für Schritt in Etappen seit Jahrtausenden vor unseren Augen. Und dieser Plan ist auch aufgeschrieben worden und kann nachgelesen werden. Er ist eigentlich gar nicht so geheim. Und er wird ganz praktisch gezeigt am Volk Israel und an der Entstehung der Gemeinde. Und trotzdem wird er von der Großzahl nicht wahrgenommen. Und hier in Römer Kapitel 11 sehen wir wieder so ein kleines Stück von diesem Plan, wie er Gestalt annimmt. Konkret sehen wir, wie das Volk Israel und die Gemeinde zusammenpasst und zusammengehören, oder man könnte auch sagen, wie das Alte Testament und das Neue Testament zusammengehören, oder wie der Alte Bund und der Neue Bund zusammenpassen. Ich möchte jetzt einfach einmal die ersten 10 Verse vorlesen. Ich frage nun, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Auf keinen Fall. Ich bin ja selbst ein Israelit. Ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat es doch von Anfang an erwählt. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift von Elia sagt, als er sich bei Gott über Israel beklagt? Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun wollen sie auch mich noch töten. Und was gab Gott ihm zur Antwort? Ich habe 7000 Männer für mich übrig gelassen, die sich nicht hingekniet haben vor den Götzen Baal. So ist es auch jetzt. Gott hat einen Rest von seinem Volk übrig gelassen, einen Rest, den er aus Gnade erwählt hat. Aus Gnade, also nicht aufgrund von Werken, sonst wäre die Gnade ja nicht mehr Gnade. Was heißt das nun? Was Israel erstrebt, haben nicht alle erlangt, sondern nur der auserwählte Rest. Die übrigen sind starrsinnig geworden. Wie die Schrift sagt, Gott hat einen Geist der Betäubung über sie kommen lassen. Sie haben Augen, die nicht sehen, und Ohren, die nicht hören. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihre Opfer sollen ihnen zu Schlingen und zum Fangnetz werden, zur Falle und zum Strafgericht. Ihre Augen sollen erblinden, dass sie nichts mehr sehen, und ihr Rücken sei ständig gebeugt. Bereits im 10. Kapitel, ganz zum Schluss, schreibt Paulus über Israel, aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände nach meinem Volk ausgestreckt, das ungehorsam und widerspenstig ist. Also Gott liebt sein Volk und er streckt immer und immer wieder seine Hand zu ihnen aus. Und sie hören nicht, sie sind verstockt. Und jetzt kommt von Paulus eben diese rhetorische Frage. Ich frage nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Und die Frage ist berechtigt, wenn man Israels Geschichte anschaut. Und dahinter versteckt sich aber indirekt noch eine zweite Frage, die für uns noch viel gefährlicher ist. Nämlich, wenn Gott tatsächlich sein Volk verstoßen hat, vielleicht kann mir das dann auch passieren, dass Gott mich verstoßt. Und damit ist dann meine Heilsgewissheit gefährdet. Und das Gute ist, dass Paulus auch sofort die Antwort darauf gibt, auf keinen Fall oder das sei ferne. Ich habe heute drei Punkte, und zwar Gott ist treu, es gibt einen aus Gnade erwählten Rest und es gibt einen Teil des Volkes, der taub und blind ist. Gott ist treu, die Verse 1 bis 2. Ich frage nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Und Paulus liefert jetzt auch drei Beweise dafür, warum Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Der erste Beweis ist Paulus selbst. Paulus selbst ist der Beweis dafür, dass Gott treu ist. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. In der Apostelgeschichte wird dreimal seine Bekehrung erzählt. Und Gott hat Paulus nicht erwählt, weil er so super ist oder weil er sich bewährt hat. Ganz im Gegenteil, er hat die Christen verfolgt, sondern es ist reine Gnade, dass Paulus erwählt worden ist. Und so ist er ein Bild für ganz Israel geworden. Das, was ihm passiert ist, das kann dem ganzen Volk passieren. Und Paulus sagt, Gott ist mit seinem Volk noch nicht fertig. Schaut mich an. Schaut meine Bekehrung an. Ich habe es nicht verdient. Gott hat mich erwählt. Und das kann dem ganzen Volk passieren. Der zweite Beweis ist Gott selbst. Gott ist ein treuer Gott, der sich nicht ändert. Er trifft nicht heute eine Entscheidung, und morgen schmeißt er die Entscheidung wieder weg und trifft wieder eine andere Entscheidung. Er ist beständig in allem, was er tut. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat es doch von Anfang an erwählt. Wenn man irgendwo hingeht und da trifft man neue Leute und man trifft vielleicht irgendwo ein anderes Ehepaar, man kommt so ins Gespräch, man lernt sie kennen, man redet über alles Mögliche und oft kommt dann halt auch irgendwann einmal die Frage, und wie, wo und wann habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, das war damals dort und dort und was weiß ich. Egal. Die Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem Volk reicht zurück bis ganz an den Anfang der Zeit. Und wenn Gott sein Volk erwählt hat, dann bleibt es auch so. Gott ändert sich nicht. Aber, jetzt kommt das Aber, dass das ganze Volk Israel erwählt ist, heißt noch lange nicht, dass auch das ganze Volk Israel gerettet ist. Und das sieht man in der Geschichte von Israel immer und immer wieder. Und ich habe jetzt wieder angefangen, die Bibel von ganz von vorne durchzulesen. Und wenn man das durchliest mit dem Volk Israel, das war von Anfang an eine schwierige Sache, um es positiv zu sagen. Ein Großteil des Volkes war von Anfang an verstockt, hat sich immer wieder gegen Gott gewandt, gegen Gott gesündigt, hat sich abgewandt. Aber es gibt auch immer wieder von Anfang an diesen kleinen Rest, der aus Gnade erwählt ist. Und es ist Gnade. Der aus Gnade erwählte Rest. Das sind die Verse 2 bis 6. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat es doch von Anfang an erwählt. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift von Elia sagt, als er sich bei Gott über Israel beklagt? Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun wollen sie auch mich noch töten. Und was gab Gott ihm zur Antwort? Ich habe 7000 Männer für mich übrig gelassen, die sich nicht hingekniet haben vor dem Götzen Baal. Und das ist der dritte Beweis. Paulus sagt, schaut nicht nur auf mich, schaut nicht nur auf Gottes Treue, schaut auf die Geschichte. Denkt an Elia. Elia hat gedacht, er ist alleinig. Es ist alles verloren, alle sind weg, alle haben sich von Gott abgewandert. Aber das war nicht so. 7000 Mann hat Gott übrig gelassen. Und Gott lässt immer einen Überrest übrig. Immer. Und diese Tatsache, dass es immer einen gläubigen Rest gibt, beweist, dass Gott mit seinem Volk nicht am Ende ist, dass es weitergeht. Weil es eben nicht vom Volk und von seiner Sünde, sondern von Gott und seiner Gnade abhängt. Wenn man Jesus nachfolgt, dann kommt man sich oft auch so vor wie Elia. Man fühlt sich irgendwie in einer gottlosen Welt alleine und verloren. Aber jeder, der an Jesus glaubt, gehört eben auch zu diesem Überrest, diesem Auserwählten, aus Gnade erwählten Rest. Vers 5, so ist es auch jetzt. Gott hat einen Rest von seinem Volk übrig gelassen, einen Rest, den er aus Gnade erwählt hat. Das sind drei wichtige Begriffe in diesem einen Vers, eben dieser Überrest, auserwählt und Gnade. Ich habe für Überrest irgendwie ein Synonym gesucht, weil mir der Begriff irgendwie nicht so gefällt, aber man findet da eigentlich nur negative Begriffe dafür, so wie Abfall, Schrott oder Rückstand, was bei so einem, wenn man kocht am Häfen, oben dann picken bleibt. Aber das trifft eben auf diesen biblischen Überrest nicht zu. Ich habe da leider kein positives Wort dafür gefunden. Weil dieser gläubige Überrest ist auf keinen Fall Schrott, ganz im Gegenteil. Schrott trifft eher auf den Großteil zu, der sich von Gott abgewandt hat. Und wenn man die Bibel durchliest, sieht man eben diesen Überrest immer wieder, diesen gläubigen Rest, den sich Gott selbst bewahrt hat. Es gab nie, es gibt keine und es wird nie eine Zeit geben, wo Gott sich nicht einen gläubigen Überrest bewahrt. Es gab allerdings auch nie eine Zeit, wo das ganze Volk als Einheit Gott treu nachgefolgt ist. Es gab immer diesen größeren Teil, der stur war, der sich gegen Gott gewandt hat, und diesen kleineren, gläubigen Teil, der Gott treu geblieben ist. Und Elia ist hier ein Beispiel von vielen, wenn man das Alte Testament durchliest. Und es war eine dunkle Zeit, es war eine gottlose Zeit, und Gott hat sich trotzdem auch in dieser Zeit 7000 Mann bewahrt. Und als Nachfolger Jesu gehören wir auch zu diesem aus Gnade erwählten Überrest. der Gott ganz besonders am Herzen liegt. Er wird uns niemals verlieren, er wird uns niemals verlassen. Er schaut nicht auf unser Versagen, sondern er schaut auf unseren Stellvertreter Jesus. Wir sind gerechtfertigt und geheiligt durch ihn. Und wir gehören zu diesem von Gott erwählten Überrest. Und das dürfen wir niemals vergessen. Und dieser Überrest ist auserwählt. Das griechische Wort Eklogen wird auch im Evangelium verwendet, als Jesus seine 12 Jünger auserwählt hat. Nicht wir haben Gott gesucht und auserwählt, sondern er hat uns gesucht und auserwählt. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Gott hat aus seinem großteils ungläubigen Volk ein paar Leute rausgepickt und in sein Team geholt. Und er hat auch uns rausgepickt und in sein Team geholt. Und das ist einzig und allein Gnade. Gnade, das ist wohl das süßeste und schönste Wort in der Bibel. Aus Gnade, also nicht aufgrund von Werken, sonst wäre die Gnade ja nicht mehr Gnade. Und es verursacht fast ein bisschen Gänsehaut, wenn man sieht, wie religiös Juden heutzutage sind oder Menschen generell, auch in der katholischen Welt, wie religiös Menschen sind. Und gerade ist oft diese Religiosität den Menschen dann davon abhält, dass sie Jesus im einfachen Glauben annehmen können. Es liegt eben nicht am Einhalten von Geboten, von Gesetzen, von Verhaltensregeln. Es liegt nicht an mir, es liegt einzig und allein an Gott und seiner Gnade, dass er einen Überrest übrig lässt. Und das Gleiche gilt auch für dich und für mich. Und bereits im 9. Kapitel hat Paulus erwähnt, da schreibt er ab Vers 6, ich will damit nicht gesagt haben, dass das von Gott gegebene Wort keine Gültigkeit mehr hätte. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum eigentlichen Israel. Nicht weil sie von Abraham abstammen, sind sie seine Kinder, denn Gott sagt zu ihm, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe. Mit anderen Worten, nicht die Abstammung macht zu Gottes Kindern, sondern die göttliche Zusage führt zur eigentlichen Nachkommenschaft. Gott hat das ganze Volk als sein Volk erwählt, aber das bedeutet eben nicht, dass das ganze Volk gerettet wird, speziell dieser große Teil, der ungläubig ist. Kind Gottes wird man nicht durch irgendeine Volkszugehörigkeit, auch nicht durch irgendeine Kirchenzugehörigkeit und auch nicht durch die Taufe. Nein, Kind Gottes wird man einzig und allein durch seine Gnade, die in uns wirksam wird. Und in fast an jedem Kapitel im Römerbrief betont Paulus diese Gnade, durch die Juden und Heiden gerettet werden. Es ist seine Gnade und nicht unsere Anstrengung. Aber gerade diese Gnade verlangt auch nach einer Reaktion unsererseits. Diese Gnade will im Glauben angenommen werden. In Epheser 2, Vers 8 schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Gnade und Glaube gehen Hand in Hand ins gelobte Land. Aber genau dafür ist eben ein Großteil des Volkes blind und taub und auch ein Großteil der Heiden. Nur ein Rest des Volkes ist offen dafür und nur ein Rest des Volkes ist damals ins gelobte Land kommen und nur ein Rest wird in Zukunft ins gelobte Land kommen. Ein Großteil ist einfach blind und taub. Das ist der dritte Punkt, Verse 7 bis 10. Was heißt das nun? Was Israel erstrebt, haben nicht alle erlangt, sondern nur der auserwählte Rest, die übrigen, sind starrsinnig geworden. Wie die Schrift sagt, Gott hat einen Geist der Betäubung über sie kommen lassen. Sie haben Augen, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihre Opfer sollen ihnen zu Schlingen und zum Fangnetz werden, zur Falle und zum Strafgericht. Ihre Augen sollten erblinden, dass sie nichts mehr sehen, und ihr Rücken sei ständig gebeugt. Es scheint Paulus so wichtig zu sein, dass er hier aus allen drei großen Blöcken des Alten Testamentes zitiert, aus dem Gesetz, den fünf Büchern Mose, aus den Propheten und aus den Schriften. Und wenn man die Stellen aus dem Alten Testament rausgesucht, das ist 5. Mose 29, da steht, aber Jahwe wird euch bis heute noch kein verständiges hat euch bis heute noch kein verständiges Herz gegeben, weder sehende Augen noch hörende Ohren. Jesaja Kapitel 29 steht, denn Jahwe hat einen Geist der Ohnmacht über euch gebracht. Eure Augen, die Propheten, hat er zugedrückt, und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Jesaja Kapitel 6, und er sprach zu mir, geh und sag diesem Volk, hört nur zu, ihr versteht ja doch nichts, seht nur hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen. Verstocke das Herz dieses Volkes und verstopfe seine Ohren, verklebe ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht einsichtig wird, sich nicht bekehrt und sich so Heilung verschafft. Ezekiel Kapitel 12, du Mensch, du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Diese Leute haben Augen, sehen aber nicht. Sie haben Ohren, hören aber nicht. Denn sie sind ein Volk voller Sturheit. Und Psalm 69, ihr Tisch werde zur Falle für sie, zum Strick für die, die sich so sicher sind. Lass ihre Augen erlöschen und ihre Hüften kraftlos werden. Ein Alkoholiker mag behaupten, dass er ja nichts für sein Verhalten kann. Das ist ja nicht er, das ist ja der Alkohol. Der Alkohol ist schuld. Aber er ist dafür verantwortlich, dass er diesen Alkohol zu sich genommen hat. Und in gleicher Weise kann man auch nicht sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, Gott hat sein Volk ja verstockt. Er hat ihnen ja diesen Geist der Betäubung gegeben. Es ist ähnlich wie damals beim Auszug aus Ägypten. Da lesen wir vielfach, dass der Pharao sein Herz verstockt hat. Und gleichzeitig lesen wir, dass Gott das Herz des Pharaos verstockt hat. Nicht nur Gnade und Glaube gehen Hand in Hand, sondern auch unsere Sturheit und Gottes Gericht gehen Hand in Hand. Und bereits im ersten Kapitel schreibt Paulus, darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen. Oder anders übersetzt, darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihres Herzens zur Unreinheit. Wer blind und taub sein will, den wird Gott nicht davon abhalten. Im Gegenteil, die Blindheit wird zunehmen. Und je weiter man sich vom Licht und von der Wahrheit entfernt, desto weniger wird man es verstehen und sehen können. In Nordamerika gibt es Höhlenfische, auch Blindfische genannt. Da ist so einer. Die leben ganz tief unten in unterirdischen Höhlen und die haben sich an dieses Leben in Dunkelheit gewöhnt. Man sieht, dieser Fisch hat keine Augen mehr. Bei ganz jungen Fischen sind noch ganz kleine Augen vorhanden, aber die degenerieren dann sehr schnell und werden einfach von Haut überwachsen. Die haben sich einfach daran gewöhnt, in der Dunkelheit zu leben und nichts zu sehen. Und ein Großteil vom Volk Israel gleicht eben diesen Blindfischen und auch ein Großteil der Menschheit insgesamt. Sie haben sich einfach an ein Leben in Dunkelheit, an ein Leben ohne Gott gewöhnt. Die Wahrheit, das Licht ist zwar da, aber es wird nicht wahrgenommen. Sie haben kein Interesse daran gehabt und so sind sie immer unfähiger geworden, das Licht überhaupt zu erkennen. Und Gott macht nur diejenigen blind, die blind sein möchten. Und das ist auch der Grund dafür, warum Evangelisation oft so schwierig und so hart und so frustrierend ist. Da kann man jemandem das Evangelium erklären und erzählen, bis man blau und grün ist im Gesicht und dann kriegt man vielleicht als Reaktion gerade einmal so, aha, ja, das ist interessant. Aber Bekehrung gibt es keine. Weil eine Bekehrung bedeutet, dass man sich selbst und Gott eingesteht, dass man ein Sünder ist, dass man versagt hat, dass man umkehrt. Die Bibel interessant finden, ist nicht genug. Aber wir wissen im Vorhinein eben nicht, wer jetzt tatsächlich blind ist und wer offen ist. Und deshalb kann und darf Evangelisation und Mission nie aufhören. Und wenn du heute im Glauben noch nicht auf Gottes Gnade reagiert hast, dann tu das und tu es heute. Gott hat dich nicht verstoßen. Verstoße du Gott nicht. Fassen wir nochmal zusammen. Israel und die Heiden. Es gibt in beiden Gruppen eine Gruppe, die ist taub und blind. Und es gibt eine Gruppe, die gläubig sind. Genauso bei den Heiden. Und diese beiden gläubigen Gruppen bilden gemeinsam die Gemeinde. Manche meinen jetzt, mit dem Volk Israel ist es vorbei und die Gemeinde ist jetzt da das neue Volk Israel. Das alte Bundesvolk hat ausgedient. Aber das steht so nicht in der Bibel und Paulus widerspricht dem vehement. Wir sind eingepfropft ins Volk Israel, das wird dann in Folge noch kommen, aber wir sind nicht Israel. Auch nach unserer Bekehrung sind wir nicht das Volk Israel. Und spätestens nach der Staatsgründung im Jahre 1948 muss an jedem klar sein, dass es mit dem Volk Israel eben nicht vorbei ist. Es hat nie aufgehört zu existieren. Es hat immer einen Überrest gegeben. Auch vor der Staatsgründung war im gelobten Land immer ein Überrest von Juden. Die Gemeinde hat eine Zukunft und das Volk Israel hat eine Zukunft. Wie genau diese Zukunft ausschaut, das werden wir in den nächsten Predigten sehen, aber auch in der Entfaltung der Weltgeschichte. Noch hat Gott seine Hand ausgestreckt. Noch ist die Zeit der Gnade für jeden, der diese Gnade haben möchte. Dann möchte ich schließen mit zwei Versen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 15. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Und Kapitel 4, Vers 7. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Amen.